Guten Abend. Ja, sicher kennen Sie das auch, wenn Sie ja eine Tür oder ein Schloss nicht mehr aufkriegen. Das ist dann oft gar nicht so einfach, wenn Sie vielleicht nicht wissen, wie man reinkommt, weil der Schlüssel irgendwie steckt von innen oder von außen. Das ist so eine Mischung aus Verzweiflung, Ohnmacht, Ärger und vielleicht auch ein bisschen Angst. So oder ähnlich ist es den beiden Männern wohl auch gegangen, die sich von Jerusalem aus auf den Weg nach Emmaus aufgemacht haben. Sie hatten auch das Gefühl, dass hinter ihnen gerade eine Tür zugeknallt war und sie plötzlich ausgesperrt waren aus dem Leben, das sie vor kurzem noch geführt haben. Und so wie es aussah, gab es keinen Weg mehr zurück, keinen Schlüssel, der die Tür wieder aufmachen könnte. Einst hatten sie Jesus vertraut, ihm folgten sie nach. Er machte ihr Leben reich, aber nun war wirklich alles zerbrochen. Ihr Glaube glich einem Scherbenhaufen. Es liegt eine völlig zertrümmerte Welt vor ihnen. Ja, als sie so auf dem Weg waren nach Emmaus. Es ist nicht einfach, an ihre Seite zu treten und mit ihnen zu wandern. Wir haben ja zwar auch Sorgen, mancherlei Nöte und so manches Päckchen zu tragen, aber über dem Lebensweg dieser beiden Männer, die zu dem erweiterten Jüngerkreis Jesu zählen, liegt ein viel schärferer Hauch. Was war passiert? Sie hatten miterleben müssen, wie Jesus, ihr Freund, zusammen mit zwei Schwerverbrechern gekreuzigt wurde. Im Alten Testament heißt es, verflucht ist, wer am Holz hängt. Ihnen ist durch einen Willkürakt der Justiz ihr Lebensinhalt zerschlagen. Nun hängt eine dunkle Wolke der Trostlosigkeit über ihnen, die statt kleiner nur größer wird. Was sie ihren Freund versprochen haben, wenn sie daran denken, graust es ihnen, ihn nicht im Stich zu lassen, immer bei ihm zu sein, zu ihm zu halten. Vielleicht hatten sie es nicht so laut herausposaunt wie ihr Kollege Petrus. Aber als es ernst wurde, sind sie doch alle stiften gegangen. Und einer von ihnen, Judas, hatte sogar Jesus an die Römer verraten. Und deshalb quälten sie Schuldgefühle für diese Tragödie. Auch hatten sie Angst. Erlebten sie doch live mit, wie die Römer mit sogenannten Aufrührern umsprangen. Und dazu kommt, dass sie ihre Dörfer verlassen und ihre berufliche Existenz an den Nagel gehängt haben, um sich diesem Wanderprediger anzuschließen. Das haben viele nicht verstanden und dieses Gerede vom Messias und der Befreiung kam auch vielen suspekt vor. Und also haben sie sich bestimmt überlegt, wie ihr Empfang in Emmaus wohl ausfallen würde, wie man ihnen den Vogel zeigen würde. Na, ihr Helden, seid ihr wieder da? Herzlichen Glückwunsch zur Befreiung. Dazu kommt die eigene Enttäuschung. Sie hatten es doch mit eigenen Augen gesehen, wozu dieser Mann imstande war, was seine Predigten ausgelöst hatten, wie viele Menschen sich verändert hatten, gesund geworden sind, frei geworden sind, wieder lachen konnten. Sogar mit den Naturgewalten hatte es dieser Herr aufgenommen und jetzt dieses Ende. Da ist mehr kaputt gegangen als ein paar fromme Ansichten. Da ist eine Vision, eine Lebensperspektive zusammengebrochen. Schlimm, wenn das im Leben eines Menschen geschieht, wenn alles zusammenbricht, wenn Erwartungen nicht in Erfüllung gehen, Hoffnungen zerbrechen. Und jetzt hatten sie noch nicht einmal die Möglichkeit, an sein Grab zu gehen, sich von ihm zu verabschieden. Die Gerüchteküche behauptete, sein Grab sei geplündert worden. Der zentnerschwere Stein sei weggerollt worden, der Leichnam gestohlen. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie es diesen beiden Männern zumute war. Sie waren richtig gehend geknickt. Das Grab war alles, was ihnen geblieben war. Und nun wandern sie von Jerusalem aus auf steinigem Pfad vorbei an Olivenbäumen zurück in ihr Dorf Emmaus, das 60 Stadien, also circa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Mit jedem Schritt bestätigt sich ihnen die trostlose Wahrheit vergänglichen Lebens. Jesus von Nazareth, Prophet und Hoffnungsträger des Volkes, auf den sie ihre Zukunft setzten, war hingerichtet, sein Grab aber leer. Sie können es nicht fassen, dass Jesus nicht mehr am Leben ist, dass alles vergeblich sein sollte, was sie geglaubt, was sie gehofft hatten. Lag das nicht daran, dass ihre Sicht zu diesem Zeitpunkt völlig begrenzt war? Und wir, wie sieht es eigentlich bei uns aus, wenn plötzlich alles anders kommt, als erhofft und ersehnt? Ist unsere Sicht nicht auch oft begrenzt? Unsere Sicht ist begrenzt. Dies wird uns hier vor Augen gemalt. Das ist mein erster Punkt. Unsere Sicht ist oft begrenzt. Die beiden Jünger befinden sich auf dem Rückzug. Resigniert diskutieren sie miteinander und wollen alles hinter sich bringen. Und während sie gehen, schließt sich ein vermeintlich Fremder ihnen an. Aber ihre Augen sind gehalten, dass sie ihn nicht erkennen. Vielleicht lag es daran, dass sie so ins Gespräch vertieft waren, dass sie um sich herum gar nichts mehr mitgekriegt haben. Menschen, die in dieser Weise traumatisiert sind, entwickeln oft einen Tunnelblick, der dafür sorgt, dass alles andere unwichtig wird und völlig verblasst. Alles dreht sich nur noch um dieses eine schlimme Erlebnis. Offensichtlich führten sie gerade eine heiße Diskussion. Denn Jesus fragt sie sichtlich erstaunt, was sind das für Worte, die ihr miteinander redet, wörtlich entgegenwerft? Worüber unterhaltet ihr euch? Schon vor der Kreuzigung war es die Art Jesu, Menschen durch Fragen nachdenklich zu machen. Und die Art hat er nach der Auferstehung beibehalten. Der Effekt war überraschend. Das heißt wörtlich, da blieben sie niedergeschlagen stehen. Da wird ihnen mit einem Mal bewusst, wie viel sie durch die Kreuzigung Jesu in Wirklichkeit verloren haben. Wie sollen sie das dem fragenden Mann klar machen? Einer der Jünger, Kleopas, antwortet ganz ungläubig und fast empört: Bist du der Einzige unter den Fremden, die in Jerusalem wohnen und nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? In Jerusalem wohnten damals viele Fremde. Alle, sagt Kleopas, sogar alle Fremden wissen Bescheid über die Jesusgeschichte. Du wärst der Einzige, der es nicht weiß. Jesus verlangsamt seinen Schritt und fragt, was denn? Und darauf erzählen die beiden, was ganz Jerusalem bewegt. Das mit Jesus. Es ist irgendwie rührend, wie sie Jesus über Jesus informieren wollen. Aber machen wir es oft nicht ähnlich, wenn wir über Gott, über Jesus und die Welt sprechen? Und er hört doch alles mit. Rührend ist auch die Anhänglichkeit an den angeblich toten Jesus, die aus ihren Erklärungen spricht. Aus Nazareth habe er gestammt. Jesus wird an seine Kreuzestafel erinnert, auf der auch Jesus von Nazareth stand, aber auch an viele Begebenheiten aus seinem Leben. Ein ganz besonderer Prophet, ein Spitzenprophet sei er gewesen. Das war tatsächlich die allgemeine Volksmeinung. Sie setzen noch hinzu, mächtig in Wort und Tat und vor Gott. Wenn das nicht ist, mächtig im Wort. Demzufolge war Jesu also kein Irrlehrer, seine Worte und Taten stimmten völlig überein. Und dann schildern sie Jesus den Prozess, wie ihn die hohen Priester und Männer vom Hohen Rat zur Todesstrafe auslieferten und ans Kreuz brachten. Tief gerührt halten sie kurz inne, um dann ihrem Begleiter vertrauensvoll auch das zu sagen, was ihnen im Herzen so Not und Kummer macht. Wir aber hatten gehofft, dass er derjenige sei, der Israel erlösen, also befreien würde. Dieser Satz deckt auf, wie gedrückt ihre Stimmung war und wie begrenzt auch ihre Sicht von Jesus. Sie wussten eine Menge von Jesus zu berichten, aber hatten für sich selbst keine Perspektive mehr. Erschwerend tritt noch hinzu, dass zu all dem bereits der dritte Tag ins Land zieht. Ja, statt an diesem dritten Tag voller Hoffnung zu sein, an Jesu Worte zu denken, dass er auferstehen würde, sind sie niedergeschlagen. Die Jünger reden sich alles von der Seele, was sie bewegt. Und Jesus steht neben ihnen und hört zu. Sie diskutieren über den gestorbenen Jesus und er ist längst neben ihnen. Und auch heute, wie viele diskutieren über Jesus, seinen Kreuzestod und das leere Grab. In Wirklichkeit steht er ganz dicht neben ihnen. Sie brauchten ihn eigentlich nur ernsthaft, ehrlich anzurufen. Die Auferstehung Jesu und unser Glaube passen oft gar nicht zusammen. Und Jesus lebt doch. Menschen können heute geistreich über Jesus sprechen, diskutieren und doch seelisch austrocknen. Sie stehen dicht vor der Quelle des Lebens, vor Jesus, dem Lebendigen, und trinken nicht vom Wasser des Lebens. Über die Emmausjünger heißt es, ihre Augen wurden gehalten. Das heißt, sie konnten Jesus nicht erkennen, weil sie gar nicht mehr mit seiner Auferstehung rechneten. Gilt das nicht auch für uns, begrenzte Sicht? Aber es muss nicht so bleiben. Der Schleier der Traurigkeit darf gelüftet werden. Wir dürfen es erfahren. Jesus ist immer da, ansprechbar und will uns neu aufrichten. Unsere Sicht ist begrenzt, sehr oft begrenzt. Aber Jesus öffnet uns unsere Augen. Mein zweiter Punkt. Merkwürdig, wie Jesus neben ihnen hergeht und lange zuhört. Und damit steht die Grundvoraussetzung, das größte Geheimnis echter Seelsorge gleich am Anfang, und das heißt Anteilnahme, Fragen stellen und zuhören können. Also Anteil nehmen, Fragen stellen und zuhören können. Obwohl Jesus genau weiß, worüber sich die beiden unterhalten und wie schwer die Last der Vergangenheit sie bedrückt, lässt er sie erstmal reden. Er tut das, weil er weiß, bevor Menschen offen sind für neue Gefühle und Gedanken, muss der alte Müll erstmal raus. Und er hört ihnen zu. Er hört ihnen wirklich geduldig zu. Jesus ist bereit, zuzuhören. Er weiß, die Menschen sprechen sich in dem Maß über ihre Probleme aus, wie wir bereit sind, zuzuhören. Die Menschen sprechen sich in dem Maß über ihre Probleme aus, wie wir bereit sind zuzuhören. Wie viel mehr könnten wir seelsorgerlich dienen einander? Wie viele Menschen müssen sich das Ohr eines Therapeuten kaufen, weil ihnen sonst niemand zuhört? Und bei diesem therapeutischen Hören geht es nicht darum, den anderen zu vertrösten, ihn zuzulabern, Ratschläge zu erteilen, zu kritisieren oder zu dramatisieren. Es geht um ein aktives Zuhören, um zu verstehen, wie schlimm es für den anderen ist, was er mit mir gerade sagt. Jesus lässt sich ein auf ihren Frust und er hält ihn auch aus. Und erst als alles Belastende ausgesprochen ist, beginnt die Therapie Jesu. Eine schlichte, teilnehmende Frage hatte den Niedergedrückten die Zunge gelöst. Doch nun hatten die Jünger ausgeredet. Nun ist der für sie immer noch Unbekannte an der Reihe. Jesus gebraucht eine harsche Sprache. Er spricht, o ihr Unverständigen, Dummköpfe, Schwerfällige, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Immer noch unerkannt erklärt und deutet Jesus das Geschehene. Musste euer Freund Jesus nicht als Opferlamm Gottes sterben? Habt ihr das nicht gelesen? Habe ich es euch nicht gesagt? Musste er es nicht aufnehmen mit Teufel und Tod, Sünde und Schuld, Leid und Gewalt, Hass und Ungerechtigkeit? Ihr seid enttäuscht, dass die Befreiung vom Diktat der Römer nicht geklappt hat. Die Befreiung durch ihn geht doch viel tiefer. Da geht es um die Befreiung aller Menschen vom Diktat der Sünde. Und Sünde ist nicht die moralische Kategorie der Schriftgelehrten. Sünde ist diese letzte Trennung zwischen Gott und Mensch, dieser Riss zwischen Himmel und Erde, den kein Mensch aus eigener Kraft überwinden kann. Und ihr seid so entsetzt, dass sein Grab leer ist. Es liegt nicht daran, dass der Leichnam gestohlen wurde. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als er gesagt hat, ich werde den zerstörten Tempel in 3 Tagen wieder aufbauen? Daraufhin hätten ihn doch die Pharisäer fast gesteinigt. Das war nichts anderes als ein Gleichnis dafür, dass er nach 3 Tagen auferstehen würde. Er ist nicht tot. Im Predigtext heißt es, da fing er an, ihnen die Schrift auszulegen. Existenziell, nicht exegetisch. Und so redet er noch heute in und durch die Bibel. Jesus führt sie in die Heilsgeschichte und den Heilsplan Gottes ein. Wie gerne wären wir dabei gewesen, hoffe ich. Was für eine Glaubenshilfe hat Jesus da geboten, den Jüngern. Was für eine Glaubenshilfe ist doch damit verbunden. Gottes Plan mit uns Menschen, mit seinem Volk und mit jedem von uns zu erkennen. Nehmen wir es doch ganz wichtig, das Kommen Jesu in diese unsere Welt ist keine Zufälligkeit. Dahinter stehen erfüllte Prophezeiungen des Alten Testaments. Er erklärte ihnen, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wird. Zum Beispiel, dass in Micha 5 sein Geburtsort Bethlehem, Jesaja 53, die Passion des kommenden Messias prophezeit wird. Der Knecht Gottes, der allen wohltat, der schließlich schweigend und unrühmlich stirbt, der ist der Träger der Verheißung. Siehe, es siegt mein Knecht, Jesaja 52. So öffnet er ihnen mehr und mehr die göttlichen Zusammenhänge. Es heißt, ausgehend von Mose und allen Propheten legte er ihnen dar, was in allen Schriften von ihm gesagt ist. Und unter dieser Schriftauslegung von höchster Stelle begann ihr Herz zu glühen. Die beiden Emmausjünger bekommen eine völlig neue Blickrichtung. Und damit stellt sich die Frage nach ihrer Rolle im Blick auf die Zukunft. Ihr seid als Zeitzeugen doch dabei gewesen. Ihr habt dazu gehört, Wunder miterlebt, Predigten gehört. Eure Aufgabe besteht darin, Menschen zu sagen, sie daran zu erinnern, was Jesus getan hat, damit sein Evangelium gehört wird und nicht irgendwann auf dem Schuttabladeplatz der Geschichte landet. Das ist doch eure Aufgabe und euer Auftrag. Ihr sollt Menschenfischer sein. Und ganz langsam dürfte die Tür aufgegangen sein, von der sie gemeint haben, dass sie für immer verschlossen ist. Langsam veränderte sich ihr Tunnelblick und sie konnten vieles in einem ganz anderen Licht betrachten. Was ihr Herr zuvor immer wieder zu sagen versucht hat, was sie wie die anderen Jünger nicht verstanden haben, das wird ihnen nun wirklich klar. Und so geht ihnen mit einem Mal der Sinn der Heiligen Schrift auf. Aber auch der große Plan Gottes sowie Sinn und Ziel und Aufgabe ihres eigenen Lebens. Es sieht nur vordergründig so aus, als komme Gott mit der Welt nicht zum Ziel. Doch hinter allem vollzieht sich täglich und stündlich sein Heilsplan. Auch in dem, was sie selbst durchgemacht haben, vollzog sich Schritt für Schritt Gottes Plan. Ja, ihr eigenes Leben tritt in ein völlig neues Licht. Es braucht gar nichts mehr groß erwähnt zu werden, von welcher Tragweite diese Erkenntnis für sie persönlich werden sollte. Ihr Leben bekam dadurch ein positives Vorzeichen. Resignation, Verzweiflung, Mutlosigkeit wurden weggebrannt durch das heilige Feuer seiner Gegenwart, wie sie später zu berichten wissen. Und so wurde ihnen die Bitte ganz selbstverständlich, diese Bitte, bleibe bei uns, Herr, bleibe doch bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Wir hörten, unsere Sicht ist begrenzt. Wir hörten, Jesus öffnet uns die Augen. Und nun noch ein dritter Punkt, Jesus führt zur letzten Gewissheit. Es geht im Abend zu. Die Sonne sinkt dem Horizont entgegen. Bleibe bei uns über Nacht. Herr, bleibe bei uns. Es gibt noch so viel zu bereden, so viel gemeinsame Geschichte, so viel verschüttete Sehnsucht, so viel Hunger aufs Leben. Lass uns weiter reden. Jesus geht mit ihnen nach Hause. Er lässt sich einladen. Und er ist auch mit ihnen. Ungewöhnlicherweise nahm nicht Kleopas als Gastgeber, sondern Jesus als Gast das Brot, dankte, brach's und gab es ihnen. Genau so hat es Jesus zuvor getan. Er handelte auch hier als Messias und Erlöser, denn er drückt ihnen das Brot in die Hand, in dem Sinne, da hast du deinen Anteil an meinem Leib und damit an der Erlösung. Er tut es genauso, wie er es vorher getan hat. Und diese liebevolle Handlung, die gleichzeitig Erinnerungen an frühere gemeinsame Mahlzeiten wach werden lässt, öffnet ihnen nun vollends die Augen für den Auferstandenen. Und im selben Moment verschwand Jesus vor ihren Augen. Und es erfolgt jenes blitzartige Erkennen. Hast du es auch gespürt? Hast du es auch gespürt, wie unser Herz brannte, als er mit uns geredet hat? Dieses Brennen war das Einzige, was übrig geblieben war von dieser Begegnung. Und es zeigt an, dass Gott selbst heilend an ihren Herzen wirkte und ihnen eine neue Blickrichtung schenkte. Befreit, erfreut, brechen die beiden Emmaus-Jünger erneut auf. Und das, obwohl es schon sehr spät war, wie aus dem Text hervorgeht. Sie verschwenden keinen Gedanken daran, dass sie noch einmal einen Marsch von 2 Stunden vor sich haben. Sie haben keine Furcht vor dem dunklen und nicht ungefährlichen Rückweg mitten in der Nacht. Leichtfüßig, beschwingt und fröhlich eilen sie zu ihren Brüdern, um ihnen von ihrer Begegnung mit Jesus zu berichten. Und mit jedem Schritt verliert die Vergangenheit ihre Macht. So ziehen sie ihren Weg zurück nach Jerusalem, das sie bis vor kurzem nicht mehr sehen mochten, beschämt über ihre Verzagtheit und zugleich aber auch beglückt über die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Wohin denn anders sollten sie gehen, als nach Jerusalem zu den Brüdern? Liebe Gemeinde, was können wir aus dieser Geschichte lernen? Was können wir lernen für uns? Was ist uns wichtig geworden? Vielleicht dieser Tunnelblick, das sind Sorgen, negative Erfahrungen, Enttäuschungen und Probleme, die uns belasten wollen. Und da kommt es vor, dass Jesus längst neben mir steht. Und ich habe es noch nicht richtig bemerkt. Er ist doch da. Denken wir daran, dass Jesus uns ganz nahe ist, dass er mithört, dass er verschlossene Türen öffnen kann. Sprechen wir mit ihm. Wichtig geworden ist mir auch, wie Jesus mit den Emmaus-Jüngern redet. Jesus hat schon therapeutische Gespräche geführt, als es diesen Begriff noch gar nicht gab. Den hat es noch gar nicht gegeben, doch Jesus hat es getan. Wie wäre es, wenn wir aus dieser Geschichte lernten, wie wir seelsorgerlich miteinander unterwegs sein könnten, etwa bei einem Spaziergang? Wie wäre es, wenn wir dieses Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern als Modell nehmen könnten für den Umgang miteinander? Zuhören, nicht vertrösten oder bagatellisieren, nicht dramatisieren, nicht anklagen, nicht besser wissen, nicht zulabern, sondern verstehen, mitfühlen, helfen, den anderen zu Jesus führen, den Schlüssel finden, um Türen, die zugeknallt sind, wieder zu öffnen, damit das Leben weitergehen kann. Mutter Teresa, Ordensschwester und Missionarin, bekannt durch ihren Dienst auf und ihre Hilfe an Armen, hat einmal Folgendes gesagt. Gott kann nicht im Lärm und in der Rastlosigkeit gefunden werden. Gott ist ein Freund der Stille. Sieh doch, wie die Natur in Stille wächst. Die Bäume, die Blumen, das Gras. Sieh die Sterne, den Mond und die Sonne, wie sie in Stille ihre Bahnen ziehen. Wir brauchen Stille, um fähig zu werden, Seelen zu berühren. Bei den Emmausjüngern ist etwas in der Stille gewachsen. Ein Spaziergang mit einem fragenden, traurigen Menschen könnte mehr bewirken als 100 Predigten. Wichtig geworden ist mir Jesu Geduld mit den Jüngern. Aber auch, dass Jesus nicht will, dass wir traurig sind, sondern dass wir fröhlich, dass wir gewiss unseren Weg gehen. Und zuletzt sind mir die Emmausjünger darin ein Vorbild, dass sie wieder zurück nach Jerusalem zu ihren Brüdern gehen oder vielleicht auch zu den Schwestern, um von Jesus zu sagen. Alle sollen wissen, dass Jesus auferstanden ist und lebt, dass es Hoffnung gibt. Das Glauben bedeutet, frei werden von der Macht der Angst und der Sorge ist möglich. Frei zu werden von Menschenfurcht ist möglich. Frei werden, um einander in Liebe zu begegnen, ist möglich. Versöhnung und Frieden sind möglich. Mit Ostern ist die Sorge des alltäglichen Lebens nicht einfach weg. Die Auferstehung Jesu hat Leiden und Sterben nicht aus dem Weg geschafft. Doch Leid, Furcht und Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Wir dürfen mit Jesus unterwegs sein. Der Jesus Christus lebt. Amen.